Ich ganz herzlich danke euch Kinder und auch euch Jugend für eure Beiträge. Ich möchte euch grüßen aus Rumänien von Geschwistern. Sie haben mir aufgetragen, ich soll überall, wo wir hinkommen, soll mir Grüße sagen. Sie sind dort in anderen Umständen beisammen wie hier. Grüße auch von Ukraine, wo wir vorher waren. Die Fahrt nach Rumänien, das war eine außergewöhnliche Fahrt. Ich möchte es gerade vorwegnehmen. Gott hat uns besondere Gnade geschenkt. Besondere Demütigung, aber auch besondere Segnungen, gerade innerhalb der Gruppe. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Wir waren 10 Brüder, 2 Russlanddeutsche, 8 hiesige, 4 Schwestern. Ein Arzt war dabei, ein hiesiger. Gott hat uns eine Buße geschenkt. Ich habe sowas nicht erlebt, wie Männer über Trauer trauern, über die Lieblosigkeit ihrer Herzen zu ihrer Frau hin, unter der Bruderschaft. Wir waren eine ganze Nacht zusammen, nur in Weinen, Beten und Freude, und ohne dass jemand es gesteuert hat. Es hat nur Gott gemacht. So Dinge kann man nicht machen. Das ist einfach ein Geschenk. Wir Menschen wollen so Dinge planen, aber Buße kann man nicht planen und Liebe und Leben kann man nicht planen. Ist einer, der lenkt, einer, der schenkt, einer, der gibt, einer, der frei macht, frei von der Furcht. Ich denke, ich bete noch zum Anfang mit uns. Stimme dazu auf. Du König aller Könige, du Herr der Herrlichkeit, du Priester, du wahrhaftiger Priester, hoher Priester, du hast dich gesetzt und wir kennen dich von nun an nicht mehr nach dem Fleisch. Du bist auferstanden und du lebst. Und dennoch dürfen wir dir gedenken, das Wunder von Bethlehem. Aber wie viel mehr ist das Wunder von Golgatha? Das Wunder aller Wunder, mit dem die Ewigkeit kommt in diese Zeit hinein, in diesen Schmutz der Welt. Hinein in den Schmutz eines Stalles. Lieber Heiland, dass du dir das hast gefallen lassen, auf dich genommen aus Liebe. O Herr, du willst nicht wohnen bei Gute, bei Edle, bei Fromme, in Paläste, im Tempel. Ich danke dir so, dass du nicht im Tempel geboren wurdest, sondern in Bethlehem, in einem Stall. Hast dich unter die Schöpfung erniedrigt. Nicht nur unter dem Mensch, sondern auch unter die Schöpfung. Bist bei Tieren geboren, Herr. Und wir wissen alle, dass wir so auch du in uns Wohnung machen möchtest. Geboren werden möchtest in uns. Und wir wollen so gern dir unsere Frömmigkeit bringen, unsere Paläste, unsere Schönheit. Und doch willst du wohnen dort, wo sich der Schmutz unserer Seele, unseres Herzens, unseres Gemütes offenbart. Und wer ist frei? Wer ist frei von diesen Dingen? Gib, dass du doch auch heute Abend dich offenbarst und uns Gnade schenkst. Einfach zum Hören auf dein Wort, auf dich, auf dein wunderbares Evangelium. Dass das Geheimnis des Evangeliums offenbar wird und unsere Herzen offenbart, was sie von Natur aus sind. Schenk jetzt Gnade auch mir, Herr, dass ich nicht mich darstelle, sondern dich. Dass ich nicht meine Ehre suche, sondern deine. Dass ich nicht meine Gerechtigkeit suche, sondern dein. Dass ich nicht mein suche, sondern deins. Herr, ich möchte nicht mehr mir selbst leben, sondern dir. Ich kann mich nicht mehr selbst tragen. Aber Herr, du trägst mich und dafür danke ich dir, dass du auch heute noch Geburt schenkst, wahrhaftige Geburt, Wiedergeburt, lebe aus dir, dem Auferstandenen. Amen. Es ist ja gar nicht einfach in dieser Zeit, das Wort Gottes zu sagen, mit Gefühlen, mit Seele, wir sind ja alle überreizt in unsere Gefühle, unsere Seele. In dieser Nacht gibt es sehr viel Einsamkeit. Die Psychologen haben ständig sind sie in Alarmbereitschaft über diese Menschen, die in dieser Nacht in ihrer Einsamkeit zusammenbrechen. In keiner Nacht, in keinem Zeit des Jahres wird so offenbar, wie der Mensch in Vereinsamung lebt, in seiner Vereinsamung des Herzens. Wir haben vor Jahren versucht, Weihnachten anders zu gestalten, haben dann Menschen aufgenommen, diese paar Tage, psychisch kranke Menschen aus der Psychiatrie, haben mit ihnen Weihnachten gefeiert. Es ist ganz schwer, Licht weiterzugeben, Licht leuchten zu lassen. Das kann man nicht einfach. Geistliches Licht leuchten zu lassen. Wir haben immer wieder auch versucht, noch Möglichkeit zu Einsamen zu gehen, denn ich war immer einsam in meinem Leben, darum habe ich so diese Sehnsucht, zu diesen Menschen zu gehen. Ich habe gedacht, wir lesen zum Anfang aus Hiob 12, Vers 5, gerade ein kurzer Gedanke. Und ist ein verachtet Lichtlein vor den Gedanken der Stolzen. Das ist Weihnachten. Darum gestalten wir es menschlich, liebe Geschwister. Wir machen es menschlich, alles, was hier geschehen ist. Er ist ein verachtet Lichtlein vor den Gedanken der Stolzen. Das ist Weihnachten. Über all dem, was heute an Rummel, an Lauf und Rennen, an Gestalt, an Schönem, am Singen geschieht, ist trotzdem Jesus global immer mehr ein verachtet Lichtlein vor den Gedanken der Stolzen. Und wir wissen, dass unsere Gedanken eitel sind, dass unsere Gedanken böse sind, dass die Sünde in den Gedanken beginnt. Alle Sünde wird in den Gedanken geboren. Alle Sünde muss eigentlich auch in den Gedanken ihr Ende finden. Der Abel wurde nicht geboren dort mit irgendeinem Instrument. Er wurde vorher schon gestorben. Er wurde vorher schon getötet von seinem Bruder Kain. In Gedanken. In Gedanken wurde die Sünde in diese Menschheit gebracht. Der Mensch hat gedacht, in Gedanken sich aufzulehnen wie der Gott. Und das Spiel läuft bis heute. Sollte Gott über uns herrschen? Sollte dieses Kindlein Herrscher sein? Die Gedanken der Stolze sind eitel. Und Gottes Gedanken sind anders wie unsere Gedanken. Er hat ganz andere Gedanken. Unsere Gedanken sind generell umnachtet. Voll Neid, voll Ehrgeiz, voll Ichsucht, voll Habsucht. Voll Eifersucht, voll Missgunst. Und alles läuft das ab in dieser Nacht. Und man sagt, nie wird so viel geneidet wie unter dem Weihnachtsbaum bei den Geschenken. Wo Eltern von der schwächeren Tochter mehr erwartet haben. Und umgekehrt, wo Kinder enttäuscht sind. Nie wird offenbar wie in dieser Nacht, wie wenig dankbar wir sein können. Dankbar für nur das Licht, kein irdisches. Uns wurde da in Rumänien eigentlich zuerst uns Buße geschenkt. Zuerst hat mich eigentlich Gott in die Mangel genommen. So wisst ihr, wenn man so in der Waschmaschine durchgedreht wird, in der Waschmaschine Gottes, dann ist man dann am Schluss, weiß man nicht mehr, wo man hingehört. Zuerst wurde meine Tasche mit meiner alten Bibel, mit meiner ganzen wunderbaren Unterlage, die ich seit 30 Jahren sammel, gestohlen. Ich, der ich immer gedacht habe, sowas passiert mir nicht. Dann kam ich an die Grenze, hatte ich mir so ein Paket an den Kopf gefallen, war meine Brille kaputt. Ohne Brille, in Rumänien, ohne Bibel, das ist schon zum Brüllen. Erbärmlich und arm sind wir. Dann zeigt sich, ich habe nichts vor lauter, mein Kopf, der hat sich gedreht, nicht einmal was auswendig gewusst. Manche sind da geübte, aber ich bin so dankbar, dass eure Kinder hängen geblieben sind. Das ist so schön, so natürlich, so echt. Anders läuft alles so dressiert ab, wenn keiner hängen bleibt. So schön, wenn man im Leben hängen bleibt. Hängen bleibt an der Krippe. Er wurde hineingeboren in tierische Kot und Urin. So hat es dort gerochen. Dort wurde er reingeboren unter diese Schöpfung. Und in dieses, und in seine Schöpfung. Und so hat Gott eine Buße geschenkt in Rumänien. Das war so wunderbar. Und dann hat Gott auch über die Maße Gnade geschenkt. Wir waren im Zigeunerdorf. Ich habe noch nie erlebt, ich komme da schon 7, 8 Jahre hin. Die haben immer zugehört, aber diesmal haben sie zugehört und sind uns nachgelaufen in andere Versammlungen, oft viele Kilometer weit. Ihre Hetze wurden aufgetan, nicht von uns, das kann nur Gott machen. Aber Gott schenkt es einfach in Demut, in Zerbruch, wo unsere Gedanken in uns zerbrochen sind, wo unser Programm des Denkens, des Planens, wie man Gott vermitteln kann, wo einfach alles auf Null läuft, wo unsere verdorrte Hand einfach nur noch reagiert, wenn einer sagt, streck deine Hand aus. Das können wir selbst nicht. Eine verdorrte Hand sich ausstrecken zu lassen, das kann nur Christus. Und das wünsche ich mir heute Abend miteinander, dass wirklich auch dieser Abend Leben schafft. Ich denke, dass auch hier viele Menschen oder Geschwister, Freunde, Jugend da ist, wo doch dieses Lichtlein so verachtet vielleicht sein möchte. Und doch ist er in diese Welt gekommen, um uns Buße zu schenken. Ich möchte einfach heute Abend mal kurz, was Buße ist, durchnehmen. An Weihnachten. Dass wir zu Stroh werden. Und dass der Heiland dann in unser Stroh kommt. Ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht 2. Samuel 12 durchnehmen. Und dann nochmal eine Bußgeschichte. Das ist die erste von David. Wir müssen von David, ein König in Israel. Er war Bezieher Goliath, der Prophetie auch später auf des Satan. David, er hat Löwe bezwungen. David, er hat Bären bezwungen. Er hat seine Herde geschützt. David mit seiner ganzen Liebe, die auch Gott ihm zugebracht hat. Er lässt Krieg führen und normal ist er immer dabei gewesen, jetzt ist er daheim und seine Gedanken, seine Sinne eröffnet sich eine Begierde nach einer Frau. Er fängt an, in den Gedanken zu sündigen und fordert die Tat heraus, in die Tat wird getan. Er vollbringt was, auch er hat was vollbracht. Nicht nur auf Golgatha wird vollbracht. Um dieses Ganze zu vertuschen, hat er den Ehemann von dieser Bathseba zurückbeordert aus dem Krieg, dass er heimkommt, dass er mit ihr zusammenkommt. Er hat zweimal versucht, dass dieser Ehemann von der Bathseba heim zu ihr geht, dass da nicht nachgewiesen werden kann, dass er vielleicht eher der David der Vater ist, dass dann der Ehemann zu Hause war, dass man sagen kann, das ist ein Kind von dir. Zweimal wollte er vertuschen mit Klugheit, mit Raffinesse und es gelingt ihm nicht. Dieser Ehemann ist treu, sein Kopf ist für sein Israel zu kämpfen, nicht bei seiner Frau zu liegen. Dieser Ehemann geht nicht heim zu seiner Frau und David wird gezwungen, eine fürchterliche Intrige und zu machen und diesen Mann hinterlegs einfach an der Front auf einen Platz zu stellen, wo man mit Sicherheit umkommt. David, Ehebrecher und Mörder, ein Geliebter Gottes. Dann lesen wir hier in Vers 3, aber der Armen hatte, dann kommt der Nathan zu ihm und erzählt ihm einfach eine Geschichte. Der Reiche hatte sehr viel Schafe und Rinder. Aber der andere hatte nichts, denn ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte und ernährte es, dass es groß ward und bei ihm bei seinen Kindern zugleich. Er aß von seinem Bissen, trank von seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Da aber da zu dem reichen Mann ein Gast kam, schonte er zu nehmen von seinen Schafen und Rinden, dass er dem Gast etwas zurichtete, der zu ihm gekommen war, und nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es zu dem Manne, der zu ihm gekommen war. Er erzählt einfach eine Geschichte. Einfach eine Geschichte. Ich möchte jetzt von mir kurz was erzählen. Ich habe einen ganz lieben Bruder, Lothar heißt er, hat eine sehr feine Wortauslegung, hieß ich, er wohnt im Nachbardorf, er ist Ausbilder in der BSF und er wird zum Teil auch im Gefängnis jetzt eingeladen, er hat eine sehr gute Gabe, auch mit Jugend umgehen zu können. Wir waren zusammen auf dem Jugendtag in Süddeutschland, waren viele Jugend da und heimzis hat er mir auch eine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, Hermann, ich brauche deinen Rat, ich habe Not. Zu mir ist ein Sohn gekommen, der hat so furchtbare Not mit seinem Papa. Hat mir verschlüsselt diese Geschichte erzählt, ähnlich wie hier der Nathan. Hat mir diese Geschichte von dem Vater und Sohn erzählt und hat mich um Rat gefragt, wie er hier jetzt seelsorgerlich helfen kann. Total verschlüsselt war die Geschichte. Ich habe gleich mich und meinen Sohn drin erkannt und habe gesagt, weißt du, dann bist du, machst gleich einen Termin für mich und meinen Sohn. Und es war dann auch so. Unser Sohn hilft mir sehr viel. Er ist immer da, hat seine Familie und hat seine Arbeit. Ihr wisst von deiner Oschfader, wenn irgendwas mit dem Computer läuft oder zu laden ist, er ist immer da, er opfert sich auf. Wenn ich dann heimkomme, erzähle ich alle erzähle ich von dem, was ich erlebt habe, am Telefon, überall, und ihm erzähle ich es immer so beiläufig nur. Er ist ja mein Sohn, ist bei mir. Und so hat er, ich verstehe es heute, und er hat auch recht, er wurde einfach nicht beachtet. Ich habe ihn nicht für wert geachtet. Eigentlich hätte ich ihm als allererstes alles erzählen sollen. Denn ich habe ihn sehr lieb und er ist so gehorsam immer und wir können so synchron arbeiten und er ist so schnell wie ich und obwohl er ruhiger ist wie ich. Wir haben totale Harmonie miteinander, aber ich habe ihn einfach übergangen. Also hat er immer mehr Not aufgebaut, immer mehr hat er sich verachtet gefühlt von mir. Ist alles keine Sünde, aber nicht der andere nicht beachte, ist Sünde in der Ehe, zwischen Eltern, zwischen Eheleuten, zu Kindern, Kinder zu Eltern. Ich habe sofort alles erkennen können. Ich bin so dankbar. Was wäre das gewesen, wenn ich den Lothar beraten hätte? Und ich bin selbst mit klugen Worten. Wisst ihr, was kann man dann klugen Worten beraten? Da kann man von Bethlehem und von Golgatha reden, da kann man sagen, du berätst jetzt den Papa und den Sohn so und so, und ich bin selbst. Ich bin der Mann. Nun, der Lothar hat keinen Termin machen können, aber der Matthias und ich haben mal ganz in Nacht sind wir durchs Feld gelaufen, haben viel uns erzählt und viel geweint und uns viel vergeben, dass ich lebe, dass ich Weihnachten. Da wird es verachtet Lichtlein, schafft Licht in unsere Herzen. Und so ähnlich ging es auch hier im David, der an diese Geschichte gehört. Ich habe meine Geschichte einfach eingeflochten, dass wir merken, es ist alles real, lebbar. Es läuft ab zwischen uns, zwischen euch und eure Kinder, zwischen mir, meinem Sohn, meiner Frau, läuft alles live ab, was hier geschieht. Es war vielleicht nicht so schlimm wie der David, es war ein ganz schlimm. Wir sind ja besser, aber wir haben bessere Sünde, wisst ihr? Bessere Lieblosigkeit wie der David, bessere Verachtungen wie der David, bessere Missachtungen wie der David. Und jetzt der David, ihm wird die Geschichte erzählt, live seine Geschichte. Da ergründet David mit großem Zorn. Das sind die Selbstgerechten, die alles beurteilen können, die immer nur hart predigen können, die immer bei anderen nur wühlen können. Die genau wissen und sich ereifern, für Gott eifern und sprechen im Grunde genommen ihr eigenes Urteil. Römerbrief. Gott braucht uns nicht zu richten nach den moralischen Gesetzen, nach den 10 Geboten, sondern nachdem wir Gesetz aufgestellt haben für unseren Nächsten. An unsere Worte werden wir gerichtet. An unserem Denken über den anderen werden wir gerichtet. Es läuft ja alles auch in den Gedanken ab. Ich habe in den Gedanken nichts gedacht über meinen Sohn. Mein Sohn hat gedacht, ich verachte ihn. Es läuft alles in den Gedanken ab, in der Seele, im Wesen des Menschen. Die Psychologen wollen das greifbar machen, aber nur Jesus, nur der Geborene und Auferstandene, der kann hier Lösung und Ordnung schaffen. Da ergrimmte David mit großem Zorn wieder den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Hast du auch schon dein Todesurteil ausgesprochen über dem Urteil eines anderen? Hast du dich auch so verurteilt? Weihnachten, eine geweihte Nacht für dein Herz heute, vielleicht oder auch nicht, ein verachtet Lichtlein, Leben oder kein Leben. Gedanke des Friedens oder der Gedanke der Auflehnung, Gedanke der Missgunst, der Verachtung, der Eifersucht. Er ist ein Mann des Todes. Nach dem Gesetz war David hier in seiner Aggression zu weit gegangen. Es war nie gestanden, wenn ich etwas stehle, muss ich es vierfach zurückgeben. Aber er in seiner Aggression sagt, er ist ein Mann des Todes. Wir haben heute die autoritäre Erziehung, sie hat die autoritäre Erziehung abgelöst, zum Teil mit Recht, zum Teil aber auch, erleben wir heute auch wieder die Katastrophe. Tatsache ist, dass die Lehrer nicht strafen konnten, die Eltern zum Teil auch nicht strafen konnten, weil sie in Aggression gestraft haben. Das hat man erkannt. So wie David reagiert, so haben viele Eltern reagiert und übermaßen gestraft. Gott sagt zum Nebukadnezar, ich war ein wenig zornig, aber du hast in deiner Aggression als Kriegsgegner zu Israel zum Verderben verholfen. Du bist übermaßen gegangen. Das hat man erkannt im vorigen Jahrhundert in der englischen Schule. Da durfte der Lehrer selbst bei der Konfrontation mit dem Schüler nicht strafen. Da war extra ein Mann in der Schule, der hat gestraft. Dem wurde das mitgeteilt. Dieser Keller hat das und das gemacht und ein neutraler Mensch hat gestraft. Der nicht unmittelbar diese Aggression mitbekommen hat, denn er konnte nach Maße strafen. Hier haben wir einen David, der hat unmäßiges Urteil gemacht. War in deine Gedanken auch schon ein unmäßiges Urteil über der andere, über sein Verhalten, sein Benehmen? Denn jeder macht in seinem Leben Tiefe und Höhe durch. Tiefe der Verführtsein. Tiefe und Höhe. In der Höhe sind wir stolz, in der Tiefe sind wir depressiv. Wenn wir oben sind, urteilen wir. Wenn wir unten sind, haben wir keinen, der Barmherzigkeit hat. Über die Maße. Urteil über die Maße. Dazu soll auch das Schaf vierfältig, jetzt kommt das Gesetz mit Recht, bezahlen darum, dass er solches getan und nicht geschont hat. Und jetzt kommt ein Satz vier Worte vom Nathan. Da sprach Nathan zum David, du bist der Mann. Nicht mehr hatte David gebraucht, nicht wenig, um sich zu erkennen. Wie ist denn bei dir? Wie oft hat man dir gepredigt? Wie viele tausende Worte hast du in deinem Gewissen, in deine Gedanken hineingepredigt bekommen? Und du konntest bis heute keine Buße tun. Du konntest bis heute nicht erkennen, ich bin der Mensch. Ich bin der Mensch, wo Christus geboren werden muss oder ich gehe verloren. Ich bin der Mensch, wo ich Heil braucht, wisst ihr, Heil. Wenn man heute alles, was draus läuft, in dieser Nacht aufzeichnen könnte, man könnte es gar nicht verkraften, was diese kaputte Menschheit in dieser Nacht an Finsternis erlebt. Du bist der Mann. Willst du dieser Mann heute sein? Soll Licht werden heute. Soll die Angst, David hatte Angst. denn er hat ja geschwiegen, als ich schwieg, verschmachten meine Gebeine. Tägliches Heulen, hat er gesagt. Das ist der Mensch, der sich zurückhält, der sich nicht offenbaren lassen kann. Mein Wort, sagt Jesus in Johannes 5, ist nicht bleibend in euch. Es bringt keine Frucht, ihr hört's, aber es bringt keine Frucht. Es ist nicht bleibend in euch. Es schafft kein Leben. Es schafft kein neues Leben. Du bist der Mann. David hat dann geantwortet, ich habe gesündigt wieder den Herrn. Wie wunderbar, er hat nicht gesagt, ich habe gesündigt wieder diese Bathseba und wieder ihren Mann. Alle Sünde laufen im Grunde genommen gegen Gott. Ist Auflehnung gegen Gott. Wir verachten dieses Licht Gottes. Ja, und die Finsternis lieben wir mehr denn das Licht. Das ist unser ständiges Verbergen müssen. In unseren Gedanken wollen wir ständig unser Inneres verbergen. Und wir können nicht mehr schlafen am Schluss. Man sagt ja, ein gut Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Wer kann heute noch gut schlafen? So einfach schlafen, wie ein Kind. Wer kann noch abschalten? Wir können gar nicht. Dann laufen die Handys und die Telefons. Und dann sind die Gedanken. Es ist ja nicht keine Ruhe mehr da, nichts mehr abzuschalten. Dieser Mensch, der wie eine Waschmaschine, ohne Knopf, unser Hirn. Und dann wollen wir dann hier so eine Stunde Weihnacht gestalten. Mit Chor, mit Gefühlen, mit Schönen. Können vielleicht so eine halbe Stunde betäuben, unsere Gefühle, unser Kopf, unsere Gedanken, unsere verborgene Sünde. Wie viele Schwestern sind da unter uns? Und nicht mehr sich geliebt fühlen. Ich weiß auch, dass ich meiner Frau nicht die Liebe entgegenbringe, so wie Christus die Gemeinde. Wie viel Schuld läuft. Ich bin der Mann. Ich habe gesündigt wie den Herrn. Und dann auch das sofort dieser Freispruch. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber auch hier wurde Wiedergutmachung gemacht. Auch hier hat Gott 4 Söhne genommen. 4 Kinder genommen. Wir wissen, nach diesem Zerbruch Davids, oder in diesem Zerbruch Davids hat er diese Psalme geschrieben, diese Prophetie auf Christus. Diese wunderbare Psalme, einzigartig in der Weltliteratur. Das gibt's nicht mehr. Prophetie in einer Fülle auf Christus. Die sind so massiv. In keiner anderen Schrift finden wir das. Neben Jesaja, etwas Micha, aber in David, diese Bußpsalme sind einzigartig. Sie fassen hinein in ein Leben, diese Psalme, in eine Seele, in ein Gemüt. Eins freut mich hier, der David ist nicht verschrocken vor Gott. Er hat gewusst, er hat wieder Gott gesündigt und hat gewusst, Gott ist gnädig. Er konnte sich offenbaren. Er war König in Israel. Hier wurde was offenbar vor einem ganzen Volk. Und das soll ein Knecht Gottes sein. Tausende haben das sagen können. Er hat sich nicht mehr geschämt. Er wollte endlich frei sein. Das Joch der Sünde endlich losgelöst sein. Das Licht hineinfällt. David sagt auch diesen wunderbaren Satz, Herr, erhelle meine Finsternis, mach meine Finsternis zu Licht. Das ist Weihnachten. Mehr kann man nicht schenken und nicht weniger. Das ist alles, was der Himmel schenkt. Das ist alles, was der Himmel für dich und mich bereit hat. Dieses verachtete Lichtlein, dieses Nichts verbirgt sich in Stroh. In deinem, mein Stroh. In deinem, meine Sünde. In deinem, mein Leben. Immer wieder bin ich erstaunt, wie Menschen in der Bibel, die so erleben dürfen, dass sie nicht erschüttert werden, dass sie diesen heiligen Gott annehmen können, dass sie nicht Angst haben vor ihm. Sie wissen, bei ihm ist viel Vergebung. Wir haben noch eine Geschichte der Buße, auch von David. Auch die möchte ich anreihen. Auch die ist mir sehr, sehr wichtig. David machte Volkszählung, 2. Samuel 24. Er zählt das Volk in seiner Lust nach großer Macht. Er will wissen, wer er ist, was für Leute er hat, wie viele Soldaten, wie mächtig er ist. Sie zählen ja alles, sie wollen alle ihre Macht wissen, auch bis hinein in unser Kreis. Wir zählen alle ständig unsere Gedanken, suchen unsere gute Tat, unsere Gerechtigkeit. Indem sie ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten, sind sie der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Römer 10, Vers 4. Wir zählen unsere eigene Gerechtigkeit auf und können die Gerechtigkeit des Christus überhaupt nicht annehmen. Wir suchen unseren Wert und können uns nicht verlieren in der Wertlosigkeit, auf dass wir wert geachtet werden in Christus. Alles, was sich neben Christus als wert erweist, ist wertlos. Das müsst ihr einfach wissen. Ist einfach wertlos. Guckt mal, auch das Samuel, wir haben ja hier das Samuelbuch. Da war die Hanna. Die arme Frau, diese Hanna, verspottet, sie hat keine Kinder, ist eine Demütigung gewesen in Israel. Und dann kommt dieser Eli, der Priester, und spottet über ihr. Du benimmst dich so, wie ein trunkenes Weib. Wer ist jetzt heiliger, der Eli oder die Hanna? Die Hanna hätte sagen können, liebe Geschwister. Lieber Priester Eli, sorg doch dabei deine Söhne. Guck doch auf dein Leben. Nein, die Hanna war edler in ihrer Gesinnung. Sie war eine Gedemütigte. Mein Herr, sagt sie. Wir haben immer diese andere Sprache, die Nichtsprache, diese Sprache des Verletzens, die Sprache der Spitze, des Wehtuns. Eli hat hart gesprochen. Bei seiner Söhne war er kein Herr. Gewöhnlich ist ja auch der David hier. Wenn man nichts zu sagen hat daheim, hat man dann was zu sagen in der Gemeinde. Oder für Gott. Und so zählt jetzt David 800.000 Mann aus Israel, 500.000 aus Juda. Wahnsinnige Seher für damals. 1,3 Millionen Männer, streitbare Männer. Wahnsinn. Für damals. Unvorstellbar. Und jetzt kommt es außergewöhnlich und ist die andere Buße. Jetzt braucht kein Nathan zu kommen. Sofort nach diesem gedanklichen Stolz heißt hier im 10. Vers sofort und das Herz schlug David. Von der Tat, der Gedankentat des Stolzes 1,3 Millionen Männer. David schlug das Herz. Das sollte eigentlich beim Kind Gottes so sein. Sünde, Gedankensünde, Buße. Da braucht kein Nathan mehr zu kommen bei Kinder Gottes. Da misst sofort das Gewissen Schlauch. Da muss man sofort ein geübtes Gewissen haben. Sensibel sein für die Dinge, was abläuft im Herzen, in mir, in meine Gedanken. Was haben wir gedacht dieses Jahr? Wir kommen zum Jahresende. Wenn alle meine Gedanken jetzt von dem ganzen Jahr hier auflichten könnt, Wahnsinn, ich werde an mir verrückt werden. Wenn ich meine Gedanken jetzt lese, Mist, alles, was ich gedacht habe in diesem Jahr, Wahnsinn, an Begierde, an Ichsucht, an Habsucht, an Lüste, an sexuelle Lüste, an fromme, ichhafte Gedanken. Selbstgerechte Gedanken. Dort muss noch der Nathan kommen. Und das Herz schlug David. Ist zu wunderbar. Nachdem er das Volk gezählt war. Und David sprach zu mir, ich habe schwer gesündigt. Was war jetzt schwerer? Das oder dort? Ich denke, das ist doch aller Leute Sache heute, dass man zählt, dass man weiß, dass man hier, da ist doch was hier. Kann man zählen, wie viele Sitzplätze. Und Rumänien ist voller, aber viel kleiner, da sind 1000 Jugendliche. Ganz enge Plätze da, auf ganz schmale Bänke und so schmale Gänge. Die sitzen da. Wir haben einen Gottesdienst gehabt von 5,5 Stunden und 4,5, 4 was wenigstens. In Rumänien und keiner wollte heim. Das war herrlich. Aber auch da muss ich sagen, ich muss ein Bruder hat die ganze Buße unter uns ausgelegt durch seine Ehrlichkeit. Wir waren in einer Gemeinde und da war der Ben dran zum Predigen und da ging er vor und hat gesagt, vor 4 Jahren war ich hier bei euch. Ich kam da als Zweiter ans Wort. Und der erste Bruder hat die Wortauslegung wirklich nach meinem Empfinden schwach gemacht. Und ich wurde stolz dabei und habe jetzt ein Nachwort machen können. Und ich habe dann gepredigt. Im ganzen Stolz. Und seit 4 Jahren geht es bei mir geistlich bergab. Seit dort ich mich der Bruder, der schlechter gepredigt hat, wie ich, überhoben habe. Seit dort geht es bei mir bergab. Ich bin jetzt hier auf dem gleichen Platz. Ihr habt es vielleicht alle gemerkt. Mein Predigtwand sehe ich, aber für mich ein Unsegen. Ein Fluch. Ich habe alles in Stolz gepredigt. In Ichsucht, überhoben über den ersten Bruder. Ich habe gezählt. Mein Wert. Dann hat er auf einmal bitterlich geweint. Etwa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hat nur eine Weine weiter gepredigt. Es hat sich ausgewirkt, dieser Stolz, auf sein Glaubensleben, auf sein Verhältnis zu Jesus, in seinem Verhältnis zur Frau, zur Kinder, war alles bitter und kalt geworden. Stolz macht kalt, macht einsam. Stolz vereinsamt. Stolz ist etwas Furchtbares. Fürchtet euch nicht, haben wir vorhin gehört. Ihr Stolz ist eine Ruhe gefunden für alle. Und fern und nah, für euch Stolze, für mich, für uns Stolz, die immer nur das Schöne suchen und immer nur im Hässlichen hängen. Und das Herz schlug David, ich wünsche mir das so, dass das bei mir so funktionieren könnte. Dass ich ständig mein Gedanke, mein Wesen, mein Sein offenbar werden kann vor Jesu. Aber hier das Wunderbare, hier, was wir hier lesen, im 10., dann im 11. Vers, kriegt dann David, und da David des Morgens aufstand, kam des Herrn Wort zu Gad, dem Propheten David Seher, und sprach, geh hin und rede mit David. Und so spricht der Herr, dreierlei bringe ich zu dir, erwähle deren eins, dass ich es dir tue. Dann werden diese drei Dinge ihm vorgelegt, die Teuerung im Land, dass er unter seine Widersacher gegeben wird, oder Pestilenz. Und jetzt wünsche ich mir, dass ihr das alle erleben dürft. David hat nicht gewählt. Er hat seine Strafe nicht gewählt. So wunderbar. David hat Gott in seiner Barmherzigkeit erlebt, in der ersten Buße, bei unserer Bekehrung. Es ist ganz wichtig, dass wir dort die Bekehrung erlebt haben, nicht nur äußerlich, sondern in unser Gedanken und Wesen. Wer hat sich bekehrt nach seinen Gedanken? Nach seinen schmutzigen Gedanken. Von uns alle. Dort läuft's ab. Ich habe meine Mutter 1000 Mal getötet in Gedanken. Am Schluss habe ich mir so ausgedacht, wie ich es machen würde. Wenn sie mich so gezwungen hat in ihrer Norm. Sie war nicht gläubig, aber moralisch stark. Und ich war schwach und ich musste immer gehorchen. Und ich wollte nicht. Ich hatte nur in mir die Kraft, in Gedanken mich zu rächen, und es ging zum Schluss bis zum Mord an meiner Mutter. So läuft das ab, und ich weiß, durch Kinderstunde ganz früh können Kinder in ihre Gedanken alles durchspielen. Der Neid ist verachtet, sogar bis, dass man sich im anderen den Tod wünscht. Ganz früh. Ein Kind erlebt die Sünde erst in den Gedanken, nicht in der Tat. Und wenn wir Buße tun, müssen wir Kind werden. Dann ist nicht die Tatsünde, muss zur Buße kommen, sondern die Gedankensünde. Das ist etwas Entscheidendes, wenn man mit Brüdern, Schwestern, wenn man Frieden haben will mit Gott und mit dem Nächsten. Sonst werden wir beide richten, beide Dinge, beide zurechnen, Schuld zurechnen und können nicht verzeihen. David hat nichts gewählt. Da sprach zu Gott, es ist mir sehr Angst. Aber lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Das ist meine ganze Sehnsucht für mich, dass ich immer in der Strafe, die auch Gott für mich bereithalten muss, ich bin nicht Bastard, dass er immer züchtigt, denn der Mensch züchtigt nach Aggression, ohne Maß. Wenn David irgendwas anderes gewählt hätte unter seine Feinde, die hätten das Maß wieder übertrieben. Wer will Pestilenz unterbrechen? Wer will den Siechende, einem siechenden Heer Einhalt gebieten? Im Raub, im Mord, in Vergewaltigung. Der Mensch hat kein Maß. Aber Gott hat Maß. Maß des Leidens, Maß der Freude. Ich bin so dankbar. Der Teufel hat ein Unmaß. Der gibt uns zu viel Freude und zu viel Leid. Der kann nicht messen. Freude und Leid. Durch Freude zur Helligkeit. Das kann nur Gott schenken. Wir wollten entweder nur Freude oder nur Leid. So macht es Satan. So ist unsere Gesinnung heute. Nur keine Leid. Aber unser Mensch muss zerbrochen werden. Eins habe ich auch noch in mir. Dass Gott mich nicht straft mit meinen Kindern. Dass ich mal so verhärtet bin, dass Gott nur noch durch meine Kinder mich packen kann. Zur Buße treiben kann. Aber Gott ist im Regiment, er sitzt und ich bitte euch alle, spielt nicht mit diesem verachteten Lichtler. Macht es Weihnachten nicht niedlich, so senil, kindlich, kindisch. Hier ist ein Herr geboren. Und er wurde nie Kind, er war immer Herr. Der Johannes der Täufer hat gehüpft in der Mutter. Da war nicht irgendeiner unterwegs. Der war von Anfang an, trotzdem als er Kind war, Herr. Der Größte unter Frau geboren, bevor er geboren war, hat ihm Ehre erwiesen. Da kann man nicht einfach so spielen. Da spielst du mit einem Leben, mit einem Licht, das ewig dich in das Licht bringen will. Und in genau diese Hände wollen wir fallen. In keine andere. So wie David hier. Mir ist sehr bange, aber ich will in diese Hände Gottes fallen. Bei ihm ist viel Erbarmen und viel Vergebung. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Auch nicht in Brüderhände. Auch Brüder können entweder nur so schwach reagieren, dass sie alles wischiwaschi machen, zudecken. Oder hat reagiert. Wühlen und wühlen. Auch wir sind nicht mehr geübt, diese geistlichen Dinge zu lieben. Auch die Schwestern. Man kann auch einen Bruder, den Mann, den Ehemann aufstacheln. Das brauchst du auch nicht gefallen zu lassen von dem Bruder. Behaupte ich doch mal. Man kann hetzen, fromm hetzen, alles. Wir sind Meister in allem. In unseren Gedanken wird es erdacht und getan. Diese Woche war ich viel unterwegs. Ich muss es einfach aus der Sache. Ich habe jemanden sehr lieb. Und dann habe ich diese Woche Nacht für Nacht gesucht. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie ich noch weitermachen soll. Aber ich wünsche mir, dass wir alle heimkommen. Dass wir alle gefunden werden. Dass wir alle Jesus finden. Er sucht. Wisst ihr, ich hätte vielleicht jetzt noch 8 Tage ausgehalten, jede Nacht jemanden zu suchen. Irgendwo, vielleicht hätte ich es auch ausgehalten, so jede Nacht bis 3, 4 jemanden zu suchen, vielleicht 8 Tage, 14 Tage. Aber Jesus macht es jeden Tag. Ich kann es vielleicht versprechen, dass ich jemanden suche, der verloren ist, eine Nacht, 2 Nächte, 8 Tage, 14 Tage. Dann wird man müde. Ich habe bei meiner Frau, die Mutter, die war im Koma und ich habe mir vorgenommen, Katja, ich bleibe in ihrem Bett. Sie hat es schwer als Flüchtling. Ich bleibe in ihrem Bett, bis sie stirbt oder wieder zu sich kommt. Wenn man dann mal so 8 Nächte hinter sich hat, dann fängt man an zu denken. stirbt sie bald oder kommen sie zu sich. Ich bin müde, ich kann nicht mehr. Und man hat es versprochen. Wisst ihr, da sind wir mit unseren Gedanken, aber Jesus wacht weiter. Immer, dein ganzes Leben. Er sucht dich jeden Tag, der wird nie müde. Immer und fort. Das ewige Licht leuchtet ständig und immer und fort. Es kann nicht erlöschen. Weder durch seine Sünde noch durch deinen Hochmut und deine Frömmigkeit. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Und doch ist einer, der Ewige, dafür in der Menschenhand gefallen. Und sie haben den Kelch der Bitternis ihm gegeben, über die Maße voll. Er hat es ausgetrunken. Deine, mein Sünde mehr. Ich bete an die Macht der Liebe. Ich will in das Meer der Liebe mich versenken. Aber erst haben wir ihm das Meer der Sünde, ihm zu Kosten gegeben. Und er hat uns das Meer der Liebe zurückgegeben. Zuerst haben wir das Meer der Bosheit und Sünde, Schmutzes, ihm drin gelassen. Und er reicht uns den Becher, das Meer der Liebe zurück. Welch eine Liebe. Ich kann sie nicht begreifen. Er ist der Einzige, der nie in schmutzige Gedanken gedacht hat. Er ist der Einzige, der bis auf Golgatha, bis am Schluss, nicht denken musste, es reicht mir jetzt. Ich hole endlich meine Engel. Ich halte es nicht mehr aus mit diesen Menschenkindern. Da ist keine Hoffnung mehr drin. Da lohnt sich nicht mehr zu sterben. Keine Gedanken. Herr, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. So waren seine Gedanken. Nur Gedanken der Liebe und des Friedens. Meine Gedanken sind anders wie eure Gedanken. Ich bin anders wie ihr. Ihr könnt euch nicht ähnlich machen, wie ich bin. Ihr braucht neues Leben aus mir. Ihr könnt euch nicht verändern und dann werden, wie ich bin, irgendwann mal moralisch. Das reicht ja gar nicht 80 Jahre. Das haben die Inder erkannt. Da muss man immer wieder ins Leben kommen, dass man sich immer wieder fromm neu hocharbeitet. Du, das sagt, wenn du 1000 Jahre lebst, kommst du nie in dir selbst auf den Punkt, wo du sagen kannst, ich bin heilig. Gibt's gar nicht. Die Heiligkeit wird uns zugesprochen von einem, der wirklich heilig ist. Dann haben wir den 17. Vers. Und hier ist David ein in seine Sünde, Prophetie auf Christus. Dann kommt ja doch dieses Gericht. Und dann sterben Menschen. Und David zieht's. Da aber David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zu dem Herrn. Er hat gesündigt, das Volk wird geschlagen. Sprach er zu dem Herrn, siehe, ich habe doch gesündigt. Ich habe doch die Missetat getan. Was haben diese Schafe getan? So spricht Christus auf Golgatha. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Wenn der Gerichtsengel umgeht, hat Jesus gesagt, ich habe doch gesündigt für die. Ich übernehme ihre Sünde. Versteht, dieses stillvertretende Leiden. Ich übernehme es. Das hat in Weihnachten begonnen. Das ist dieses verachtete Lichtlein. Bis auf Golgatha wurde es verachtet. Bis heute verachten wir es. Ich wünsche mir, dass diese Verachtung heute bei dir und mir aufhört. Und du umkehrst und Buße tust. Dass Jesus bei dir Wohnung macht. Mit deinem Dreck. In deinem Gestank, in deiner Stall, in deinem Stall. Guck doch mal rein in eure Gedanken, in euer Herz. Guck doch mal rein. Dort will dieses verachtete, von dir verachtete Licht deine Wohnung machen. Er hat die Schuld, deine Schuldfrage gelöst. Er hat die Schuld übernommen, deine Schuld getragen, übernommen. Ich habe doch gesündigt. Was wollen doch diese Schafe, lieber Vater? Gib doch die Strafe auch mich. Die können es doch alle nicht tragen. Sonst müssen wir sie vernichten. Müssen wir ein zweites Sodom machen. Zweite Sintflut. Die können doch nicht anders. Wir müssen doch etwas finden, wo sie rettet. Ich gehe für sie in den Tod. Ich trinke den Becher der Galaphysie. Den Becher des Grimmes, des Zornes Gottes. Ich nehme alles auf mich. Lass deine Hand wieder mich und meines Vaters Haus sein. Das sagt David. Ähnlich hat schon Mose gesprochen. Ähnlich spricht auch Paulus im Römerbrief. Ich hätte gewünscht, verbannt zu sein um meiner Brüder willen. Hast du einmal in deinem Glaubensleben das gedacht für einen Bruder und für eine Schwester? Ich habe es einmal gemacht für meinen kleinen Sohn. Er hat die ganze Nacht geschrien und wir waren furchtbar müde. Und er hat furchtbar Zahnweh gehabt. Und irgendwann habe ich dann nicht mehr gekonnt, habe ich gebetet, lieber Jesus, schenk, dass ich Zahnweh kriege, dass der Bub nicht schlafen kann. Und das hat Gott erhört. Aber sowas bete ich nie mehr. Ich habe von dem Moment an Zahnweh gehabt. Aber wie? Hast du mal Leid getragen für den Nächsten? Können wir das überhaupt? Können wir überhaupt zudecken oder nur aufdecken? Wer kann Leid tragen? Glückseliger geistlich arm. Glückselig, die er Leid tragt. Die geistlich Starke werden immer Leid tun. Nie Leid tragen. Von Esel kannst du mehr drauf bürden, wie ein Pferd. Lass deine Hand wieder mich und meines Vaters Haus sein. Ich möchte nochmal zum Schluss, wo ich jetzt zum Schluss komme, auf Jesaja 9 nochmal kommen. Aber David jetzt erlebt in seine beiden Sünde, in beide seine beiden Finsternisse. Vielleicht ist es ähnlich bei dir. Man könnte jetzt aufzählen, Beispiele bringen, dass jeder sich findet, aber ich denke, es kann nur Gott offenbaren. Dass jeder sich findet in seine Gedanken, was er denkt, was er über den Bruder, der Schwester in diesem Jahr gedacht hat. Wo er Leid aufgebürdet hat, statt Leid getragen. Wo wir nicht erkannt haben, so wie ich bei meinem Sohn, dass ich ihn missachte. Sein Herz ist bitter geworden und mit Recht, er hat ein Recht dazu gehabt, dass ich, sein Papa, ihn liebe. Und er ist liebenswert. Gott hat ihm Gnade geschenkt, er ist begehrt, er ist bescheiden und ich hatte Glück. Er hat den Charakter, die Art von meiner Frau und ist still. Wenn er meinen Charakter hätte, mit meiner Art, dann hätte ich es schwer gehabt mit mir selbst, in meinem Gegenüber, in meinem Sohn. Ich muss Gott danken, dass ich so einen Sohn habe, der den Charakter meiner Frau hat. Wenn ich mein Gegenüber bekommen hätte. Ich habe jetzt mit zwei jungen Menschen bin ich zusammengekommen. Und sie habe ich gespürt, ist furchtbar stur. Dann habe ich sie gefragt, weiß dein Freund, dass du so stur bist? Und dann sagt sie, ja, der ist genauso stur. Ah, habe ich gesagt, es wird herrlich bei euch. Zwei stur. Ihr liebt euch stur, Mann. Das wird herrlich. Aber ich wünsche euch dann beide, dass ihr eure Sturheit doppelt vererbt, dass eure Kinder doppelt stur werden und dann werdet ihr Demut lernen. Wir haben jetzt gehört, diese Finsternis, diese Angst, und wir haben gehört von den Kindern, von der Jugend, fürchtet euch nicht. Jetzt wollen wir diese Botschaft verbinden von der Buße, was schon verbunden war, mal hier hingehen. Doch es wird nicht dunkel bleiben in deinem, meinem Herz über denen, die in Angst sind. Jesaja 8 am Schluss oder 9, der erste Vers, je nachdem, wie die Verseinteilungen sind. Ich möchte es einfach übertragen auf mich, auf dich. Doch es wird nicht dunkel bleiben über dir, die du in Angst bist. Hat er zuvor in Zeit gering gemacht, das Land Zebulun, das Land Naphtali, diese Randstämme, die immer Berührung hatten mit der heidnischen Völker. So wird er es hernach zu Ehren bringen. Den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan, der Heiden Galiläa. Dort ist er hingegangen, ein Nazarener geworden. Kann aus Nazareth Gutes kommen. Er, der Gute, kommt aus dem verachtete Fleck in Israel, auf das alle zu ihm kommen können. Du und ich. Jeder darf zu ihm kommen. Das Volk, das im Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Nur die im Finsternis sind, können schauen. Es ist das Geheimnis der Erlösung. Nur der Kranke kann geheilt werden. Nur der erlebt, ich bin blind, kann sehend werden. Nur der, der weiß, ich habe verdorrte Hand, ich kann mich nicht mehr selbst ernähren. Strecke deine Hand aus. Auf dein Wort hin. Und die, das sind, wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du magst des Volks viel. Du magst groß seine Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ende. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schultern, den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Wie zur Zeit Midians. Wunderbar. Ich habe sogar Eichenrute gehabt. Manche können sie auch selbst nach. Selbst treiben die Gesetzlichkeiten, die Selbstheiligung, die Selbstgerechtigkeit, die Selbstverwirklichung der Frömmigkeit. Manche leben im Kloster, manche leben im Freudehaus. Und alles ist Sünde. Alles ist vom Menschen. Nur Christus allein macht Helligkeit. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt wunderbarer Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende nehme, auf dem Stuhl Davids in seinem Königreich, dass es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaut. Wunderbar, er tut's an dir und mir. Er ist dein und mein Heiland, er ist dein und mein Leben. Er ist dein und mein. Er ist dein. Wisst ihr? Er ist dein. Ich möchte nochmal am Schluss nochmal das betonen. Alle gehen sind Opferweg in dieser Welt, alle. Mit Jesus zu leben ist ein Opferweg. Da zerbricht unser altes Ich. Da wird der Mensch sein Charakter zerbrochen. Als kein Mensch auf dieser Erde, dem der Charakter nicht zerbrochen wird. Ich habe das erlebt in den Diskos, in der Jugend. Ein paar Rauschgiftsüchtige. Wir waren unten in Odessa, waren wir in einer Klinik, wo viel Rauschgiftsüchtige sind. Die haben alle AIDS gleichzeitig. Wie die zerbrochen wird. Jeder Mensch auf Erde wird zerbrochen. Entweder die Sünde hinein, wird der Charakter zerbrochen. Die Abartigkeit, in der Bosheit, in der Hass. Oder zum Licht hinein. Ich habe festgestellt, diese Ganzforderung, die wir manchmal nicht mehr in der Predigt fordern, die sollte man wieder fordern lernen. Denn ich habe erlebt, dass die Ganzforderung die Welt willig ihrem Teufel, ihrem Herrn, willig lebt. Ich habe gesehen, dass ihre Jugend viel, viel konsequenter ihrem Teufel ausliefert, ihrem Gott, wie wir unserem Christus. Es werden heute weltweit mehr Gelder gesammelt für die Mission, für den Satan, wie für Jesus. Es gibt heute mehr Missionare, konsequentere für den Teufel, wie für Jesus. Der Teufel hat heute eine treuere Jugend wie Jesus. Das ist eine Katastrophe. Du kannst nur ganz. Du kannst nicht zwischendrin. Die Welt lebt so. Und damit möchte ich zum Schluss kommen und euch nochmal ein bisschen ermahnen über dem allem, was ich gesagt habe. Du kannst nur ganz Buße tun, nie halber. Mit deinen Gedanken, mit deinem Wesen, mit deiner Art. Wisst ihr, was denken wir immer alles? Lernen wir doch uns erforschen mal mit unserem Herzensgedanken, mit unserem Sinnesgedanken, mit unserem Wesen, mit unserem Sein, dass wir darüber erschrecken und mal anfangen zu bitten, Herr, zerbrech mich, zerbrech meinen Charakter, meine Gedanken, meine Gefühle und schenk mir Neues. Der Teufel zerbricht auch. Genauso, aber ganz skrupellos und hart. Aber er hat kein neues Leben dafür. Er kann nur in den Tod hinein, in die Hoffnungslosigkeit zerbrechen. Und bei Gott heißt es, ich werde euch schlagend heilen. Der Teufel kann nur schlagen. Er hat kein Weihnacht. Er hat keine Auferstehung. Er hat kein Leben. Er kann nur schlagen, aber kann nicht heilen. So lasst uns doch Kinder wieder werden, die geschlagen und geheilt werden. die korrigiert werden, die Buße tun können, die leben können, die befreit werden von Angst und Kümmernis, die mit Kühnheit zu Jesus kommen können und wissen, du hast nur Gedanken der Liebe und des Friedens. Ich bin so gern heute wieder da gewesen bei euch, aber mir war es heute den ganzen Tag so bang. Was sage ich? Kann ich es richtig sagen? Kann ich in meine Gedanken Ordnung bringen? Auch mir geht da alles durcheinander. Wie kann das geordnet werden? Dann kommt auch der Ehrgeiz. Ich muss doch für so eine schöne, große Gemeinde doch auch wirklich was bringen. Dass die Brüder zufrieden sind, dass ich wieder eingeladen werde. Wisst ihr, so läuft alles ab. Im Schönsten läuft schon das Hässliche ab. Aber ich wollte euch gar nichts bringen von mir. Ich wollte euch nur, dass Jesus mich euch gebracht hat. Und er sich auch mir geschenkt hat und euch. Dass er allein, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Nicht wir. Er ist der Herr und er ist Leben. Und er korrigiert und schafft Leben und befreit uns vor uns selbst. Und das ist ein Wunder seiner Liebe. Das ist Helligkeit. Das ist Wahrheit. Amen.